Deutschlandfunk. Hintergrund.
Die Wirecard-Pleite. Welche Folgen der Fall für die Finanzwirtschaft haben wird? Eine Sendung von Mischa Erhardt.
Als das Unternehmen Wirecard vor nicht einmal 2 Jahren in den DAX aufstieg, war es an der Börse 20 Milliarden Euro wert. Jetzt bemühen sich Insolvenzverwalter und Gläubiger überhaupt noch etwas aus der Konkursmasse herauszuholen. Kleine wie große Investoren haben ihr Vermögen verdampfen sehen. Darunter eigentlich hochprofessionelle Fondsgesellschaften wie die Deutsche Banktochter DWS oder die Dekabank der Sparkassen.
Doch nicht nur die Anleger, das gesamte deutsche Finanzsystem rings um die oberste Börsenliga, den DAX, wird durch die Wirecard-Pleite blamiert. Nicht von ungefähr spricht der Chefkontrolleur der Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin, Felix Hufeld, von einer Schande und einem Desaster. Und das schließt eine gehörige Portion Selbstkritik ein. Aber nicht alle wundern sich über das Wirecard-Desaster.
We're not really surprised by the ultimate collapse.
Er sei nicht wirklich überrascht vom Kollaps Wirecards, sagt Dan McCrum, Journalist der britischen Tageszeitung Financial Times gegenüber dem RBB-Inforadio. McCrum und seine Kollegen haben seit Anfang 2019 regelmäßig über Scheinbuchungen und geschönte Bilanzen bei Wirecard in Asien berichtet. Unstimmigkeiten im deutschen Unternehmen haben sie schon ab 2015 beschrieben. Was ihn allerdings überrascht hat, berichtet McCrum, war nun die Geschwindigkeit, mit dem das Betrugsgebäude namens Wirecard zusammenfiel.
The speed with which it has happened in the last week has been quite startling, but the end result less so.
Während also der Staub des Einsturzes noch in der Luft hängt, müssen sich viele renommierte Institutionen Fragen gefallen lassen. Was haben die Aufsicht BaFin, der Aufsichtsrat des Unternehmens, die Bilanzprüfer von EY, vielen besser bekannt als Ernst & Young, eigentlich die vergangenen Jahre gemacht?
Das ist eine ganz besondere Erfahrung hier in Deutschland, dass man praktisch einem, so muss man jetzt ja wohl vermuten, schweren Betrugsfall erst mit großer Verzögerung auf die Spur kommt.
Sagt Jan-Peter Kranen. Er ist Professor für Kreditwirtschaft und Finanzierung an der Goethe-Universität Frankfurt.
Wirecard versprach rasantes Wachstum in einem Bereich moderner digitaler Technologien. Dort, wo sonst amerikanische Internetgiganten und allenfalls asiatische Konkurrenten das Sagen haben. Das Unternehmen aus Aschheim bei München überholte die Deutsche Bank im Börsenwert und ersetzte die Commerzbank im DAX. Der langjährige Unternehmenschef Markus Braun avancierte zum Börsen-Rockstar, wurde auf Konferenzen für Start-ups und neue Technologien gefeiert.
He's a hero, a rockstar and is the man behind a company that 3 days ago was the first representative of the digital economy to be included in Germany's highest rated stock exchange DAX.
Ja, wir waren ja dankbar. Wir haben endlich wieder was Vernünftiges. Auch Deutschland kann Hightech. Nicht nur SAP, sondern auch Wirecard, IT-Bezahlsystem. Und das Geschäftsmodell halte ich nach wie vor für interessant. Und da waren alle stolz drauf. Und so konnte man auch die Kleinanleger wieder überzeugen, wieder an den Aktienmarkt zurückzukehren.
Sagt Robert Halver im Rückblick. Er ist Aktienstratege der Baader Bank. Der Wunsch nach einem deutschen Champion in Sachen Zukunftstechnologien im Internet dürfte auch eine Rolle dabei gespielt haben, dass die Finanzaufsicht die aufgeblähte Bilanz hinter der Fassade von Wirecard nicht erkannt hat. Jan-Peter Kranen.
Wenn ich viele Aufsichten habe und die Unternehmen, die einer Aufsicht zugeordnet sind, befinden sich vielleicht auch noch im internationalen Wettbewerb, dann ist die Versuchung, das Unternehmen, das man beaufsichtigt, doch auch mit zu stärken, zu stützen im internationalen Wettbewerb, kaum von der Hand zu weisen.
Der langjährige Unternehmenschef Markus Braun versorgte Anleger mit dem Stoff, aus dem die Börsenträume sind. Ein Markt für sich rasant ausbreitende neue elektronische Bezahlsysteme. Kritikern unterstellte Braun, sie wollten sich durch das Herunterreden von Wirecard selbst bereichern.
In der Realität, wie gesagt, gibt es hier aus unserer Sicht keine Risiken. Und wie gesagt, um auf Asien zu kommen, ich halte das für einen sehr starken Wachstumsmarkt. Ich glaube, wir sind dort hervorragend positioniert.
So reagierte Braun im Interview mit dem Nachrichtensender NTV, der ihn auf die Berichterstattung der Financial Times über aufgeblähte Bilanzen in Tochtergesellschaften in Asien und erfundene Geschäfte vor allem in Singapur ansprach.
Das Geschäftsmodell von Wirecard, das überall auf der Welt Wachstum versprach, waren elektronische Zahlungen zwischen Händlern und Kunden. Die hat Wirecard abgewickelt, und zwar in der realen Welt als auch online. Fast alle Menschen hierzulande sind Wirecard spätestens etwa im Supermarkt schon begegnet, auch wenn viele das vermutlich nicht wissen.
Kreditkartenunternehmen, der Allianz-Konzern und große Ketten wie der Discounter Aldi waren Kunden oder Partner des Unternehmens.
Die deutsche Finanzaufsicht BaFin nahm 2019 nicht etwa die Berichterstattung der Financial Times ernst, sondern die Behauptungen des Wirecard-Chefs, dass da jemand von fallenden Kursen profitieren wolle, und erstattete Anzeige gegen die Journalisten wegen Kursmanipulationen.
Wir haben damit gerechnet, dass Wirecard diese Anschuldigungen der Marktmanipulation gegen uns erheben wird. Denn in seiner Geschichte hat das Unternehmen sehr erfolgreich seine Kritiker dämonisiert, indem es sie beschuldigte, illegale Leerverkäufe zu sein oder den Aktienkurs manipulieren zu wollen. Was wir nicht erwartet hatten, war, dass die deutschen Aufseher die Beschwerden des Unternehmens so ernst nehmen. Es war beängstigend, als Krimineller beschuldigt zu werden und dieses Gefühl zu haben, dass die deutschen Autoritäten diese Sichtweise teilen. In der Folge waren wir für einige Zeit einem sehr hohen Druck ausgesetzt.
Ein folgenschwerer Fehler der Finanzaufsicht BaFin.
Es ist wirklich skandalös, dass die BaFin nicht nur viel zu wenig gemacht hat, sondern da, wo sie etwas gemacht hat, in die falsche Richtung tätig gewesen ist und die Aufklärer angegriffen hat, statt den Vorwürfen wirklich nachzugehen.
Sagt Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende. Schick war bis 2018 Grünen-Finanzexperte im Bundestag.
Allerdings ist Wirecard früher in der Tat schon in den Fokus von Spekulanten geraten. So hatten vor rund 10 Jahren unter anderem Funktionäre der Schutzgemeinschaft für Kapitalanleger den Verdacht auf Unregelmäßigkeiten bei Wirecard geäußert. Ein Gericht stellte fest, dass sie auf fallende Kurse des Unternehmens gewettet hatten und verurteilte sie 2012 wegen Marktmanipulation. Das Verfahren gegen den Report des Analystenhauses Cetera von 2016 über kriminelle Machenschaften bei Wirecard wurde dagegen mittlerweile eingestellt. Herausgeber Fraser Perring, ein Brite, hofft, dass die Behörden nun auf seine Recherchen zurückgreifen.
Auch hier hatte die BaFin sich also, wie es scheint, reflexhaft gegen Kritiker des Unternehmens gestellt. Zur Zeit der Veröffentlichung des FT-Artikels Anfang 2019 ging die Aufsicht noch einen Schritt weiter und verhängte in einem beispiellosen Markteingriff ein 2-monatiges Verbot von Leerverkäufen von Wirecard-Aktien, also ein Verbot von Wetten auf fallende Kurse. Natürlich ist es der Gegenstand dieser Wetten, dass Unternehmen schlecht dastehen. Allerdings kommt ihnen auch eine Alarmfunktion zu. Börsenexperte Robert Halver.
Leerverkäufe haben für mich die Bedeutung, wenn sie ordentlich stattfinden, von einer Flurbereinigung. Das heißt, da werden dann Dinge abgearbeitet, bereinigt, die nicht stimmen. Also wenn man sagen kann, wie auch die FT ja schon vor langer Zeit berichtet hat, da gibt es Bilanzprobleme, da könnte man sagen, aha, wo Rauch ist, könnte auch Feuer sein. Da sollte man Leerverkäufe zulassen, denn diese Leerverkäufe, wenn sie wirken und der Aktienkurs fällt, werden ja sofort den Vorstand und den Aufsichtsrat eines Unternehmens dazu bringen, sofort Aufklärung zu machen.
Die Verantwortung aber dafür, dass Scheingeschäfte, Scheinbuchungen, Scheingewinne nicht aufflogen, die wird nun zwischen allen Beteiligten herumgereicht. BaFin-Chef Felix Hufeld erklärt, Wirecard sei in Abstimmung mit Finanzaufsehern in Bundesbank und Europäischer Zentralbank nicht als Finanzholding einzustufen gewesen. Die BaFin sei nur für die Aufsicht eines Teilbereichs des Konzerns, nämlich der Wirecard-Bank, zuständig gewesen. Zudem zeige der Fall ein hohes Maß an krimineller Energie.
It's a massive criminal act. What we have to dig out now is who actually deceived whom. Who are the bad guys, who are the good guys and who were just not up to the challenge.
So Hufeld auf einer Online-Finanzkonferenz vor wenigen Tagen. Die BaFin habe gar nicht prüfen dürfen, bevor die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, kurz DPR, nicht ihr Ergebnis vorgelegt habe. Die DPR wurde im Februar 2019 beauftragt, allerdings hat sie bislang nichts geliefert.
Die Prüfstelle nun erklärt, das Aufspüren von Bilanzbetrug und Ermittlungen seien nicht Teil ihres Aufgabenkatalogs. Ein Jahrzehnt schließlich hätten die Bilanzprüfer von EY, Ernst & Young, die Bücher des Unternehmens als makellos testiert. Ihren Stempel haben die EY-Prüfer erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal verweigert, als das 1,9 Milliarden tiefe Loch in der Wirecard-Bilanz offen lag. Aktionärsschützer Klaus Nieding.
Man muss natürlich auch die Frage nach der Verantwortung der Wirtschaftsprüfer stellen, die, ich sag mal, in schöner Regelmäßigkeit die Jahresabschlüsse testiert haben und die natürlich auch im Rahmen dieser Testate bestätigt haben, dass die entsprechenden Kontoguthaben vorhanden sind. Wenn es so ist, wie es in der Presse kolportiert wird, dass seitens der philippinischen Banken dort kurz und bündig gesagt wird, dass bestimmte Konten nicht existieren, dann stellt sich schon die Frage, warum ist der Abschlussprüfer nicht in der Lage, bei seinen Abschlussarbeiten dort anzurufen und sich einfach mal eine Bestätigung geben zu lassen.
EY wiederum behauptet, das Unternehmen habe eben betrogen. Da hätte man gar nicht dahinter kommen können.
Ich glaube, es ist ganz menschlich, dass momentan jeder erstmal auf den anderen verweist, wenngleich ich das nicht gutheiße,
sagt die Chefin des Deutschen Aktieninstitutes Christine Bortenlänger.
Auch hier braucht es Aufklärung und dann können wir den Finger in die Wunde legen und entscheiden, wo tatsächlich Versäumnisse stattgefunden haben.
Auch wenn Art und Ort der Fehler noch nicht konkret bekannt sind, zeigt der Fall, dass möglicherweise zu viele Institutionen in die Aufsicht solcher Konzerne eingebunden sind. Wirtschaftswissenschaftler Jan-Peter Kranen kritisiert, dass alle Institutionen sich bloß hinter ihrer formalen Zuständigkeit versteckten.
Es ist wichtig, dass die Aufsicht der Zukunft aus diesen Versäumnissen lernt. Das heißt auch, sie muss eine eigenständige, unabhängige Institution sein, nicht eine nachgeordnete Einrichtung des Finanzministeriums. Und aus ihrer Eigenständigkeit und Unabhängigkeit, in der leitet sie ihr Mandat. Das heißt, sie wird im Rahmen ihres Mandats selber tätig und überlegt sich mit eigenem Sachverstand, was ist denn hier eigentlich los?
Inzwischen hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz angekündigt, die Finanzaufsicht reformieren zu wollen. Schon in der Finanzkrise 2008 warfen Kritiker der Behörde vor, Zockergeschäfte von Banken nicht rechtzeitig erkannt zu haben. Zum Beispiel im Fall des später in einer Notaktion verstaatlichten Immobilienfinanziers Hypo Real Estate. Auch den milliardenschweren organisierten Betrug mit den Cum-Ex-Geschäften, bei denen Betrüger Steuererstattungen mehrfach geltend machten, hat die BaFin nicht bemerkt.
Finanzminister Scholz will nun Unternehmen wie Wirecard in Deutschland generell der Finanzaufsicht BaFin unterstellen. Das zweistufige Prüfungsverfahren, wonach erst die deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung spricht, will er abschaffen. Die Bundesministerien haben der Prüfstelle bereits den Vertrag gekündigt.
Dass Scholz außerdem der BaFin mehr Geld und mehr Stellen geben will, kritisiert allerdings die Opposition im Bundestag. Es sei die Spitze der Absurdität, wenn die BaFin sich künftig noch um fast 40.000 Finanzdienstleister kümmern müsste, heißt es aus der FDP-Fraktion. Fabio De Masi, Fraktionsvize der Linken, fordert personelle Konsequenzen und einen Kulturwandel in der BaFin. Auch Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende meint, dass eine Aufrüstung der BaFin am Kern des Problems vorbeiführe.
Ich glaube nicht, dass die Kapazität das entscheidende Problem ist. Die BaFin hat in den letzten Jahren massiv aufstocken können und es gibt auch wirklich gute Leute in der BaFin. Das Entscheidende ist, die Kapazitäten auch der Priorität entsprechend einzusetzen und neuen Entwicklungen wirklich gerecht zu werden.
Eine klare Kritik an der Behördenleitung. Das Problem im Fall Wirecard sei, dass die BaFin die Rolle neuer Finanzunternehmen nicht verstanden habe. Der Markt der Fintech entwickle sich stürmisch und eine Aufsicht müsse eben Schritt halten. Gefragt sei deswegen aber vor allem eine schlagkräftige europäische Aufsicht solcher Finanzkonzerne, die weit über Landesgrenzen hinaus agieren.
Auch die Bundesregierung hat schon angekündigt, eine einheitliche europäische Aufsicht von Zahlungsdienstleistern zum Thema ihrer laufenden EU-Ratspräsidentschaft zu machen. Jan-Peter Kranen begrüßt das.
Die Marktaufsicht in Europa ist unverändert eine nationale Verantwortung. Und damit in 27 Ländern, ich zähle jetzt schon England gar nicht mehr mit, in 27 Ländern auf seine eigene Weise organisiert. Das ist historisch. Das kann man sagen, das ist eigentlich anachronistisch, dass wir eine Aufsicht haben, die sich so sehr nationalen Eigenwilligkeiten beugt und zuordnet. Wir brauchen eine europäische, einheitliche Aufsicht mit Durchgriffsmöglichkeit, also mit echter, harter, ich sag mal fast polizeilicher Kompetenz. Dann können wir darauf rechnen, dass auch ähnliche Standards überall gelten und dass auch international Anerkennung findet.
Das sieht auch Aktionärsschützer und Rechtsanwalt Klaus Nieding so.
Es kann nicht sein, dass solche multinationalen Finanzkonzerne von, ich sag mal, Beamten bei Bezirksregierungen kontrolliert werden, die ansonsten für die Gewerbeaufsicht und Ähnliches zuständig sind.
Aktivist Gerhard Schick fordert überdies, die zweifelhafte Rolle der Wirtschaftsprüfer, wie in diesem Fall EY, in den Blick zu nehmen.
Bei jedem großen Skandal stellen wir fest, dass die Wirtschaftsprüfer nicht gut gearbeitet haben und dass es da massive Probleme in dem Sektor gibt. Als aber 2009 die EU-Kommission sich daran gemacht hat, Reformen in dem Sektor durchzusetzen und die Arbeit zu verbessern, ist es den großen vier Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, darunter eben EY, die jetzt bei Wirecard zum Thema geworden sind, denen ist es gelungen, die ganze Reform praktisch völlig auszubremsen. Und das muss jetzt nochmal neu auf die Tagesordnung. Es braucht eine Grundsatzreform bei den Wirtschaftsprüfern.
Doch auch die Funktion von Aufsichtsräten empfiehlt Branchenexperte Dieter Hein aus dem Analystenhaus Fair Search zu durchleuchten.
Da werden von den Gesellschaften normalerweise bei HVs, wenn Positionen neu zu besetzen sind, im Aufsichtsrat eben nur so viele vom Unternehmen vorgeschlagen, wie tatsächlich auch zu wählen sind. Das hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Das sind auch häufig Leute, die sich weder im Geschäft, aus meiner Sicht wieder, meine persönliche Meinung, gut auskennen, oder die sind involviert, weil sie früher selber in der Verantwortung waren. Also von daher müsste man den Aufsichtsrat in der Besetzung wesentlich unabhängiger machen.
Und schließlich bleibt im Fall Wirecard auch die Frage, wie es das Unternehmen in den DAX schaffen konnte und trotz Insolvenz voraussichtlich noch bis September dort bleiben wird. Dabei ist der Börsenwert kaum noch der Rede wert. Die Aktie nur noch ein Spielball von Zockern. Klaus Nieding.
Die Börse muss unbedingt ihre Kriterien nachschärfen. Wir fordern dies bereits seit langem. Publizitätsanforderungen sind dort ganz wichtig. Transparenzkriterien sind wichtig. Aber natürlich auch Kriterien, die die finanzielle Lage des Unternehmens betreffen. In jedem normalen Dauerschuldverhältnis ist es üblich, dass die jeweilige Vertragspartnerseite ein außerordentliches Kündigungsrecht hat, wenn die andere Seite in die Zahlungsunfähigkeit oder in die Insolvenz zu rutschen droht. Das muss natürlich bei der obersten Börsenbundesliga auch der Fall sein.
Auch Christine Bortenlänger vom Deutschen Aktieninstitut zeigt sich zuversichtlich, dass die deutsche Börse ihre Regeln überarbeiten wird.
Ich bin fast sicher, dass es zu neuen Regeln kommt. Ob das jetzt eine Nachschärfung ist, ich würde es eher eine Verbesserung bezeichnen. Das ist aber jetzt ein Wortspiel. Aber wie gesagt, so einen Fall hatten wir noch nicht. Insofern will ich der Börse hier auch gar keinen Vorwurf machen. Jetzt hat man ihn und muss Schlüsse draus ziehen.
Der Fall Wirecard stellt offenbar ein multiples Organversagen von Kontrollen und Aufsichten angesichts neuer Unternehmenstypen wie der modernen digitalen Finanzdienstleister dar. Auch Staatsanwaltschaften, Gerichte und die politisch Verantwortlichen werden sich nun mit dieser neuen Fintech-Welt und ihren Betrugsmöglichkeiten auseinandersetzen. Klar ist, das Kontrollsystem muss so modern sein wie die Unternehmen, die es kontrollieren soll.
Das war der Hintergrund. Die Wirecard-Pleite. Welche Folgen der Fall für die Finanzwirtschaft haben wird? Eine Sendung von Mischa Erhardt. Redaktion Ulrike Winkelmann.